Wahrnehmung ist doch, man hört es doch ständig von den Politikern, ja, die Jungen, die wollen ja gar nicht arbeiten. Die haben Work-Life-Balance, aber mit Life ganz groß geschrieben.
Vier Tage Woche,
Auszeit nehmen, bis 30 studieren, sich auf die faule Haut legen, dann mal ein paar Jahre arbeitslos schreiben. Also richtig hart arbeiten wollen die nicht. Ja, und ich meine, ist völlig Quatsch, dieses Narrativ. Völliger Quatsch. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Das hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit
das
haben.
Muss ich jetzt
es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, moin und herzlich willkommen zu Absolute Mehrheit. Ich bin Jan Schippmann und die Stimmung in Deutschland ist schlecht. Die Zufriedenheit mit der Regierung geht den Bach runter und die Probleme im Land sind überall spürbar. Aber wie kommen wir da wieder raus? Heute wollen wir hier ein paar Impulse geben und versuchen, einige dieser Probleme zu lösen. Denn einer, der ständig Vorschläge macht, wie man Deutschland umkrempeln kann, ist der Ökonom Marcel Fratscher. Marcel Fratscher leitet das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Und der sagt, junge Menschen haben in diesem Land auf gut Deutsch aktuell die Arschkarte gezogen. Das System muss fundamental umgebaut werden, damit in diesem Land wieder Generationengerechtigkeit herrscht. Und wie das gehen kann, das klären wir heute. Herzlich willkommen, Marcel Fratscher.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Die Folge heute wird etwas anders als sonst. Und zwar widmen wir uns ein ganzes Gespräch lang einer Frage. Wie kann die Politik das System in Deutschland gerechter für junge Menschen gestalten? Und damit das nicht zu abstrakt wird, sprechen wir über konkrete politische Maßnahmen, die eine Regierung theoretisch umsetzen könnte, um die Interessen junger Menschen besser zu berücksichtigen. Zum Einstieg vielleicht einmal ganz allgemein. Ist die Politik in Deutschland im europäischen Vergleich tatsächlich besonders jugendfeindlich?
Ja, in gewisser Weise würde ich dem zustimmen. Ich mache es jetzt mal an einem konkreten Beispiel fest. Wurde gerade eine Studie von Kollegen veröffentlicht, eine wissenschaftliche Studie, die sagt, die Aufstiegschancen über Bildung in Deutschland gehört zu einem der geringsten unter den westlichen Nationen. Also sprich, das, was hier ein junger Mensch an Bildungsabschluss, Ausbildung, Qualifikation bekommt, hängt viel stärker vom Einkommen und Bildung der Eltern ab als in fast jedem anderen westlichen Land. Und es ist nochmal deutlich stärker geworden seit den 70er Jahren. Also heute ist soziale Mobilität, Chancengleichheit in Bezug auf Bildung in Deutschland noch geringer als in den 70er Jahren und es ist eine der niedrigsten unter den westlichen Demokratien.
Man sagt ja oft, es gibt viele Alte in Deutschland, deswegen machen Parteien eben auch Politik für Alte und je älter die Mehrheit wird, desto extremer fällt das aus. Man will ja immerhin Wahlen gewinnen.
Ja.
Stimmt das oder macht man es sich so zu einfach?
Das ist sicherlich nicht die einzige Erklärung für die Politik, die wir heute haben, aber es ist eine wichtige Erklärung. Am 23. Februar, als es die Bundestagswahlen gab, waren 13% der Wählerinnen und Wähler unter 30, 59% waren älter als 50.
Das ist wild.
Und wenn man sich anschaut, wer hat SPD und Union gewählt, hauptsächlich die über 50 und über 60-Jährigen. Mhm. Wen haben die Jungen gewählt, also unter 30? Eher nicht SPD und Union.
Die Ränder haben die gewählt.
Die haben die Ränder gewählt.
Genau.
Und das ist ein konkretes Beispiel. Ja, Demokraten oder PolitikerInnen wollen Wahlen gewinnen und das können die Union und SPD hauptsächlich mit den Älteren.
Sie haben gerade ein Buch genau zu diesem Thema geschrieben. Das heißt, Nach uns die Zukunft. Und der erste Satz der Einleitung lautet, der Generationenvertrag unserer Gesellschaft ist gebrochen. Was meinen Sie damit?
Der Generationenvertrag jeher, seit langer Zeit war, meinen eigenen Kindern soll es mal besser gehen als mir. Zumindest mal nicht schlechter gehen. Und heute sagen 84% der Menschen in Deutschland, nein, der künftigen Generation wird es schlechter gehen als uns heute. Und übrigens auch die große Mehrheit der Eltern und Großeltern, also der Babyboomer, die Leute, die heute über 50, über 60 sind, sagen das auch. Und das ist ein ganz krasser Bruch mit diesem Versprechen, wenn wirklich 84%, da muss ich die Zahl mal auf der Zunge zergehen lassen, glauben, nee, es wird schlechter.
Das ist aber dann eine Umfrage, ob man es glaubt oder ob man oder ist das irgendwie eine Erhebung unter Forschenden oder so?
Das ist eine Befragung der Universität Bonn, also es ist repräsentativ für Deutschland. Natürlich ist das ein Glaube, ne? Wer kennt schon die Zukunft, ne? Und häufig ist es ja auch so, wenn man versucht zu erklären, woher kommen diese Sorgen, dass man sich die Realität heute anschaut. Mhm. Ja, und nehmen wir mal, wir haben eben das Thema Bildungschancen angesprochen, also junge Leute wissen, Ja, also wenn ich nicht Glück habe, dann wird es für mich verdammt schwer, ohne die Unterstützung von Eltern, von anderen, wenn ich mir das Thema Wohnen angucke in den Städten. Mhm. Wenn ich mein 20er bin, überlege, ich will vielleicht meine Familie gründen, riesiges Problem, eine Wohnung zu finden, irgendwo zentral, wo ich gerne lebe, ist fast unmöglich, wenn ich nicht erbe oder Glück habe, dass meine Eltern mir unter die Arme greifen. Das Thema Klima und Umwelt, wissen wir auch wissenschaftlich, in welche Richtung es geht. Wir sehen die zunehmenden Naturkatastrophen. Das wird deutlich schlimmer werden, das wissen wir auch. Gucken wir uns die Schulden an. Das, was junge Menschen an Steuern und Abgaben für die Älteren zahlen müssen in unserem Sozialsystem, das geht durch die Decke in den kommenden 10 Jahren. Auch das wissen wir heute. Also mein Punkt ist, ich kann die Sorgen und Ängste vor allem junger Menschen komplett verstehen. Sie sind gerechtfertigt. Das ist kein Hype, das ist kein Pessimismus, sondern das ist Realismus. Wir haben verdammt schwierige Herausforderungen vor uns, gerade junge Generation.
Ein besonders großer Effekt einer alternden Gesellschaft besteht darin, dass die Kosten für die Sozialversicherung explodieren. Rente, Pflege, Krankenversicherung, all diese Dinge betreffen eben im besonderen Maße alte Menschen. Und wenn es sehr viele davon gibt, dann wird es eben teuer. Ist es polemisch zu sagen, dass die bisherigen Regierungen immer genau eine Lösung dafür hatten? Beiträge erhöhen?
Ja, und Beiträge erhöhen heißt im Prinzip immer mehr Umverteilung von jung zu alt. Denn unsere Sozialsysteme sind umlagefinanziert. Das heißt, Eltern ziehen ihre Kinder groß, werden selber alt und dann zahlen die Kinder und die Enkelkinder über Steuern und Beiträge letztlich die Rente, Pflege, Gesundheit für die Älteren. In den 60er Jahren hatten wir 6 Beschäftigte, 6 Leute, die gearbeitet haben, 6 junge Leute oder relativ junge Leute, um einen Rentner, eine Rentnerin zu versorgen. Heute haben wir noch 2 junge Menschen, die einzahlen für einen Rentner und Rentner. Und das zeigt ja, das wird nicht, kann nicht funktionieren. Das, sie können nicht, du kannst nicht immer mehr sagen den jungen Leuten so, ihr müsst jetzt noch mehr Steuern, noch mehr Beiträge zahlen. Und selber wissend, für euch wird dann natürlich nicht mehr so viel übrig bleiben.
Das Wilde daran ist ja, dass es nicht nur die Rentenabgaben sind, sondern junge Menschen zahlen doppelt für die Rente, weil es wird eine wahnsinnig hohe Summe an Steuergeld genutzt, um das auszugleichen, was übers Umlagesystem nicht mehr funktioniert. Das ist im Haushaltsentwurf für 2026 mit knapp 130 Milliarden Euro beziffert. Das ist ungefähr ein Viertel vom gesamten Bundeshaushalt. Und das hat den Effekt, dass junge Menschen eben ihre Sozialversicherungsbeiträge zahlen oder jeder seine Sozialversicherungsbeiträge zahlt, die arbeiten, die steigen immer weiter. Und dann zahlen sie noch mehr Geld in die Rente ein, über ihre Steuern und zahlen da quasi doppelt für die Rente. Was ist da so problematisch dran?
Naja, es gibt eigentlich ein Versprechen und ein Abkommen, schon seit 25 Jahren, als es die letzte Rentenreform gab, die sagt im Prinzip, hier werden Versprechen, Absprachen gemacht, wie sich die Rente entwickeln wird. Und da gibt es sowas wie den Nachhaltigkeitsfaktor. Mhm. Der Nachhaltigkeitsfaktor sagt, ne, wenn es immer mehr Rentner und Rentner und immer weniger Beschäftigte gibt, von 6 zu 2, wie ich es eben beschrieben habe, dann muss einfach die Rente sinken. Dann kann die Rente nicht weiter steigen. Sonst wird ja immer die junge Generation immer stärker belastet. Das müsste übrigens auch die Lebensarbeitszeit, also Renteneintrittsalter, müsste eigentlich auch nach oben gehen. Das ist auch Teil des Versprechens. Und diese Bundesregierung, aber auch schon die letzten Bundesregierungen, alle samt, haben entschieden, nein, wir brechen das Versprechen, indem wir eben noch mehr Rente zahlen, als wir eigentlich versprochen haben. Und diese Bundesregierung ganz konkret hat beschlossen, das Rentenniveau zu stabilisieren. Das klingt jetzt erstmal, oh, ist ja nur eine Stabilisierung. Nein, die Stabilisierung bei 48% heißt, in Zukunft werden die Renten genauso stark steigen wie die nominalen Löhne, also das, was an Lohnsteigerung da ist. Nur mit dem Unterschied, dass die Leute, die einen Lohn bekommen, über höhere Beiträge letztlich weniger netto vom Brutto haben. Also in anderen Worten, die Renten werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren stärker steigen als das, was die Menschen, die arbeiten und diese Rente finanzieren, nachher haben. Und die Idee ist eigentlich, erstens, diese demografische Nachhaltigkeitsfaktor Rente muss sinken. Und die Regierung haben beschlossen, sogenannte versicherungsfremde Leistung zu finanzieren. Also Mütterrente ist ein Beispiel.
5 Milliarden jetzt mehr, ne?
5 Milliarden mehr. Da hat ja keiner was für eingezahlt. Mhm. Das ist ja nicht so, dass die Leute dafür eingezahlt haben, bekommen das jetzt. Oder die Rente mit 63, also die abschlagsfreie Rente 2 Jahre früher. Und eigentlich ist die Idee, dass alles das, was nochmal obendrauf kommt, zusätzlich kommt, nicht über Beiträge finanziert wird, sondern über Steuern. Und das erklärt, weshalb mittlerweile ein Viertel des Bundeshaushalts als nochmal Zuschuss für die gesetzliche Rente drauf geht. Und der Anteil wird wahrscheinlich nochmal steigen.
Und gerade junge Menschen, die sehr lange jetzt noch arbeiten werden, zahlen natürlich immer mehr. Und für die ist immer noch nicht gesichert, ob die irgendwann mal das gleiche Rentenniveau kriegen werden. Das darf zumindest bezweifelt werden. Und ich würde sagen, wir sprechen mal über einige Vorschläge von Ihnen, wie man zumindest eine gewisse Generationengerechtigkeit wieder ins System bringen kann. Und wir fangen an mit dem sogenannten Boomer-Soli.
Um die Kosten für die Rente generationengerechter zu verteilen, sollen finanziell besser gestellte Babyboomer eine Abgabe zahlen, um ärmere Rentner aus der gleichen Generation zu entlasten.
Der Boomer-Soli soll also die Last von den steigenden Rentenkosten ein Stück weit von den jungen Menschen auf die eigene Generation der Boomer umschiften. Wie genau soll das funktionieren?
Also erstmal zu der Problematik, ne? Wir haben nicht nur eine immer stärkere Umverteilung von jung zu alt, sondern wir haben auch ein riesiges Problem mit Altersarmut. Wir haben schon heute, ist die Armut unter älteren Menschen, also Rentner und Rentnern, überdurchschnittlich, heißt höher als unter jüngeren Menschen. Und da sagen die Kritiker zu Recht, das kann nicht sein, dass jemand da sein Leben lang alles versucht und dann im Alter in Armut landet. Und das müssen wir bekämpfen. Wir müssen diese Altersarmut bekämpfen. Und das ist ein völlig valides Argument. Und die Politik sagt bisher immer, ja, das müssen wir machen, indem wir immer mehr Umverteilung von jung zu alt machen. Und unser Vorschlag oder unser Argument ist nein. Wir müssen nicht immer mehr Umverteilung von jung zu alt machen, um Altersarmut zu bekämpfen, sondern wir müssen von den reichen Alten mehr umverteilen zu den armen Alten. Und das tun wir, indem wir sagen, alle Einkommen, die du beziehst im Alter, es ist egal, ob das jetzt deine Rente ist, die gesetzlich ist, du hast vielleicht noch eine betriebliche Rente, aber auch wenn du 5 Eigentumswohnungen hast, dann nochmal richtig Miete bekommst und kriegst Dividenden von deinen Aktien oder du bist Beamter, hast überhaupt nie gesetzliche Rente eingezahlt, kriegst aber eine dicke Pension. Das wird alles mit berücksichtigt und dann müssen die oberen 20%, vor allem die oberen 20%, Pi mal Daumen, 3-4% ihres Einkommens zusätzlich abgeben. Die unteren 40% werden entlastet, die kriegen mehr Geld. Also bis zu 11-12%. Also wenn jemand 1.000 Euro Rente im Monat bekommt, würde er oder sie nochmal 110-120 Euro obendrauf bekommen. Und das ist also die Logik, junge Generation nicht stärker belasten, sondern die wirklich, die viel haben im Alter, hohes Einkommen haben, stärker zu belasten.
Ab welcher Summe ungefähr würde das greifen?
Also das hängt jetzt von der Ausgestaltung ab. Also wir haben einen Freibetrag von 1.000 Euro, da haben wir sofort gesagt, oh Gott, muss die ab 1.000 Euro, kriege ich dann weniger Geld? Nee, natürlich kriege ich dann mehr zurück, als ich zahle, wenn ich, sagen wir mal, 2.000 Euro habe. Aber so Haushalte, wenn jetzt mal 2 Personen da sind, vielleicht ab 4.000 Euro, 4.000 Euro Nettoeinkommen, dass die dann im Prinzip signifikant auch an Steuern zusätzlich zahlen müssen. Das ist so Idee. Also das geht nicht darum, die Leute, die jetzt eh schon wenig haben, nochmal zur Kasse zu bitten, sondern wie gesagt, 40%, die unteren, die 40% mit den wenigsten Einkommen im Alter, die werden am Ende des Monats netto mehr übrig haben.
Kämen wir durch so ein Soli um größere Erhöhungen beim Rentenbeitrag herum?
Ja, man könnte zum Beispiel sagen, das Rentenniveau sinkt auf 43%, so wie das eigentlich versprochen ist mit dem Nachhaltigkeitsfaktor. Mhm. Also ne, die Renten netto steigen nicht mehr, sondern sie bleiben stabil. Sie steigen beispielsweise nur noch so stark wie die Inflation. Niemand ist schlechter dran. Und dann macht man eben diesen Soli, dass man halt nochmal eine Umverteilung von reich zu arm macht, so dass die Menschen am unteren Ende ein bisschen stärkere Steigerung bekommen und ein höheres Niveau. Also man könnte die Altersarmut sofort bekämpfen. Und der wirkliche Vorteil vom Boomer-Soli ist, jetzt kommen ganz viele, haben gesagt, da gibt's doch bessere Lösungen, man kann doch das Renteneintrittsalter erhöhen und die Beamten sollen mit einzahlen und so weiter. Klar, das kannst du auch machen. Nur häufig braucht dann solche Lösungen eben sehr lange, bis dann wirklich mehr bei den Armen rumkommt. Denn Boomer-Soli ab ersten Monat, der eingeführt wird, würde er die Altersarmut bekämpfen. Und das ist der riesige Vorteil vom Boomer-Soli. Er würde sofort die Altersarmut zum Teil signifikant reduzieren.
Was würden Sie entgegnen, wenn so ein Beamter sagt, ja, was habe ich denn mit eurem Rentensystem zu tun? Dass ich kriege meine Pension, das ist was ganz anderes so. Warum soll ich da jetzt irgendwie in die Tasche greifen?
Es geht ja nicht nur um die gesetzliche Rente, es geht um eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir wollen, dass es keine armen Menschen im Alter gibt. Mhm. Und wenn wir das wollen, ist es völlig egal, ob sie Beamter, Selbstständiger, Solo-Selbstständiger oder irgendwo angestellt gearbeitet haben. Und deshalb auch die Idee ist, wenn alle Einkommen berücksichtigt. Und das ist wichtig, weil viele Hochvermögende, jetzt sage ich mal auch die selbstständig waren, haben viel Vermögen, beziehen von dem Vermögen viel Einkommen. Und das wollen wir eben auch mit berücksichtigen. Wir wollen nicht nur das berücksichtigen, was man an Rente bekommt.
Wenn man sich mal die Google-Rezension vom DIW anschaut, findet man da jede Menge wütende Rentner, die sich vor Empörung kaum noch einkriegen. Was glauben Sie, wie viel Akzeptanz würde denn so eine Regelung in der Gesellschaft finden?
Ja, begrenzt viel. Ich sage das bewusst vorsichtig, weil es immer wieder gelingt, diese Debatte, also den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Und das, was ich eben gesagt habe, es kam ganz viele sagen, wie, ich habe doch nur 1200 Euro, jetzt soll ich da noch Steuern drauf zahlen? Nee, sie bekommen dann mehr Geld am Ende des Monats. Ja, 1200 Euro ist wirklich nicht viel, wenn sie da als Single im Alter von leben sollen und auch noch Miete zahlen sollen. Sondern wir wollen, dass sie 100, 150 Euro mehr pro Monat bekommen. Also es ist immer sehr viel Missverständnis da und es ist wahnsinnig schwierig, so eine Debatte zu versachlichen. Aber das ist unser Job in der Wissenschaft, zu sagen, hier sind Vorschläge, so funktioniert es. Wir können uns über die Werte streiten. Wollen wir Altersarmut reduzieren, ja oder nein? Wenn die Antwort ist ja, dann bitte machen Sie einen alternativen Vorschlag zu dem Boomer-Soli. Und ich wette mit Ihnen, dass keiner mit einem genauso guten alternativen Vorschlag kommen wird, der genauso effektiv die Altersarmut reduziert.
Aber das Problem ist, wenn ich es richtig verstehe, dass Leute immer direkt Angst haben, man möchte mir was wegnehmen.
Ja, und das, was mir auch aufgefallen ist in vielen Diskussionen, das ist so die Wahrnehmung, ich habe jetzt mein Leben lang gearbeitet. Und jetzt ist mir wirklich alles egal. Jetzt bin ich dran. Jetzt muss der Staat für mich zahlen. Mhm. Ich will keine Erbschaftssteuer zahlen. Selbst wenn ich 100 Millionen Euro vererbe, will ich nichts zahlen müssen. Ich will keine Steuern zahlen. Ich will jetzt bin ich dran. Mhm. Und ist ja verständlich. Klar, die Leute, die meisten freuen sich riesig, dass sie endlich in Rente gehen können, dass sie endlich Zeit haben für die Dinge, die sie wirklich tun möchten. Und wer weiß, wie lange sie gesundheitlich noch so fit sind. Ich verstehe es ja, nur es funktioniert nicht in einer Gesellschaft, die so eine Alterung hat. Du kannst nicht immer mehr den Jungen aufbürden. Und es ist ja auch nicht nur ein Verteilungskampf. Es klingt immer so, man nimmt den alten Jungen was weg und gibt es an die Alten. Aber wenn du die Jungen immer stärker belastest, dann sagen irgendwie die Unternehmen, weißt du was, ich muss hier 40-45% Sozialabgaben zahlen, das ist mir viel zu teuer in Deutschland. Ich gehe in die Tschechische Republik oder nach Slowakei oder nach Polen, habe ich die Hälfte an Arbeitskosten und dann gehen eben gute Jobs verloren und dann ist weniger für alle da. Mhm. Also auch den alten, Entschuldigung, den älteren Menschen, die in Rente sind, kann es ja nicht egal sein, wie stark die Jungen belastet werden. Du willst doch als älterer Mensch, dass die junge Generation erstens, wenn es deine eigenen Kinder, Enkelkinder sind, dass der Generation gut geht. Und zweitens willst du sie nicht so stark belasten, dass dann letztlich am Ende des Tages weniger für alle übrig ist.
Gehen wir mal auf den nächsten Vorschlag. Und auch wegen dem laufen Rentner im Internet Sturm. Und zwar ist das ein soziales Pflichtjahr für Rentnerinnen und Rentner.
Rentnerinnen und Rentner sollen nach ihrer Berufstätigkeit ein verpflichtendes Sozialjahr absolvieren, im sozialen Bereich oder auch im Militär.
Die Union, insbesondere Carsten Linnemann, macht sich ja schon seit Jahren für ein soziales Pflichtjahr stark, aber eben für junge Menschen direkt nach der Schule. Zu ihrer Idee eines Pflichtjahres für alte Leute sagt jetzt die Familienministerin Karin Prien, das ist ein völlig falscher Ansatz. Halten Sie mit Ihrem Vorschlag den Menschen, die ein Pflichtjahr für junge Menschen fordern, einfach den Spiegel vor oder meinen Sie das wirklich ernst?
Ich halte Ihnen den Spiegel vor und ich meine es wirklich ernst, beides. Also es ist doch perfide, dass die Babyboomer-Generation es versemmelt, auf gut Deutsch, und dann soll die junge Generation es richten. Nehmen wir mal das Thema Wehrpflicht jetzt für junge Menschen. Mhm. Also 1990, eiserner Vorhang fällt, kalter Krieg ist zu Ende. Was sagt die Generation der Babyboomer, die damals dann im Arbeitsmarkt waren und die Entscheidungen mitgetroffen haben? Super, das können wir jetzt richtig verfrühstücken. Wir fahren die Verteidigungsausgaben richtig runter und den Rest, Steuersenkung, komm, richtig, lass uns es uns gut gehen. 35 Jahre später, eigentlich müsste man nur bis 2015 gehen, realisieren wir, das war ein Riesenfehler. Mhm. Russland fängt an, sich in Osteuropa auszubreiten. Erster Ukraine-Krieg, wo sie die Krim übernommen haben, jetzt seit 2022 der andere Krieg. Und wir realisieren, das können wir nicht. Das war ein Fehler. Jetzt müssen wir die Aufgaben von Verteidigung von weniger als 1% der Wirtschaftsleistung auf 5% hochfahren. Mhm. Jetzt brauchen wir 150 Milliarden plus jedes Jahr mehr nur für Verteidigungsausgaben und wir brauchen mehr Soldaten. Oh, okay, komm, lass die junge Generation das machen. Die Schulden für Verteidigung, das machen wir als Schulden. Das halt heißt also, die junge Generation wird das in der Zukunft abbezahlen müssen. Und die Soldaten, dann machen wir wieder eine Wehrpflicht oder wenn nicht genug freiwillig sind, dann machen wir eine Wehrpflicht. Und ja, schon richtig, ich halte den älteren Spiegel vor und sage, ihr habt den Fehler gemacht, ihr habt die Verantwortung, dann steht ihr bitte dafür gerade. Und deshalb habe ich ein Pflichtjahr für Babyboomer, also für die, die Rente gehen, vorgeschlagen. Und es ist schon auch nicht nur ein Spiegelvorhalten, sondern ein wirklich ernst gemeinter Vorschlag aus verschiedenen Gründen. Erstens der wirtschaftliche Faktor. Wenn junge Menschen das soziale Jahr machen, heißt es, dass die können ein Jahr weniger arbeiten, können ein Jahr weniger Beiträge zahlen. Das heißt, da bleibt dann auch für alle weniger übrig. Zweitens, die allermeisten, die mit 66 im Augenblick mit dem Renteneintrittsalter in Rente gehen, sind körperlich total fit und gesund. Und viele engagieren sich ja auch. 40% machen schon freiwillig ehrenamtliche Arbeit. Und die Idee ist, lass nicht nur die 40% das machen, sondern lass bitte möglichst alle oder 80-90% das machen. Die sind gesund, die haben total viel Wissen, was sie weitergeben können an die Jungen. Die können die Jungen wirtschaftlich entlasten. Also ich finde, es gibt nur Argumente dafür und keins dagegen. Und man muss ja auch nicht ein Jahr Vollzeit machen. Du kannst dann vielleicht über 5 Jahre 10 Stunden die Woche oder so machen. Und wie gesagt, viele machen das schon, viele erfüllen das. Nur die Idee ist, dass Solidarität nicht eine Einbahnstraße ist. Also die Jungen sollen bitte für die Alten sorgen, sondern dass Solidarität eben in beide Richtungen geht. Mhm. Dass also auch Solidarität der Älteren mit den Jüngeren da ist.
Sie sprechen in Ihrem Buch auch einen möglichen Wehrpflicht für die Rentner an und sagen, die vielen Babyboomer, die Wehrdienst geleistet haben, könnten mobilisiert ihre erworbenen Fähigkeiten zur Verteidigung Europas genutzt werden. Und auch das wäre ein Beitrag zur Verbesserung der Generationengerechtigkeit. Also wie muss man sich das vorstellen? Damit Ende 60 nochmal in die Kaserne? Oder wie sieht das aus?
Naja, ich finde ganz interessant jetzt, wenn man auch die sozialen Medien sieht, auf LinkedIn, jetzt mal als ein Beispiel, wo wahrscheinlich mehr Boomer unterwegs sind als auf TikTok oder Instagram, da sieht man schon viele, die sagen mit Mitte 50, ich war nochmal hier 2 Wochen, hab nochmal meinen Wehrdienst aufgefrischt und hab nochmal hier, ist ja nicht so, dass heute die Kriegsführung so ist, dass die Leute da an der Front stehen mit Mitte 60, sondern irgendwelche technischen Fähigkeiten beibringen. Und viele Boomer haben ja mal Wehrdienst gemacht und haben die Fähigkeiten. Und anstelle dann soziales Jahr zu machen, könnten die vielleicht auch bei der Bundeswehr eine Rolle übernehmen. Klar, nicht vorne in der Front, wo sie vielleicht jeden Tag 20 Kilometer laufen müssen, aber schon andere Arbeiten, die auch notwendig sind.
Wäre das dann anstelle von einem Wehrdienst von jungen Menschen oder in Ergänzung, wenn man sagt, okay, wenn die ran müssen, dann müssen ja auch noch die Alten ran?
Naja, es wird ja drauf rauslaufen, dass die jungen Menschen den größten Teil der zusätzlichen Soldaten stellen. Ja, ob das jetzt freiwillig oder unfreiwillig ist, es wird passieren. Und ich finde schon angemessen, dass man sagt, das ist eine Symmetrie. Nee, also es ist nicht nur die junge Generation, die ran muss, über höhere Steuern, höhere Beiträge für die Rente und jetzt auch noch über eine Wehrpflicht oder implizit verpflichten oder nicht, sondern es ist auch die alte Generation. Beide beteiligen sich dran und nochmals, also es ist die ältere Generation, die eigentlich die Hauptverantwortung dafür trägt, weil sie eben diese Friedensdividende seit den 90er Jahren verfrühstückt hat und sollte jetzt auch dafür gerade stehen.
Kritiker sagen, es wäre der Gesellschaft viel mehr geholfen, wenn die Menschen einfach noch länger in ihrem Beruf arbeiten würden. Was sagen Sie denen?
Absolut richtig. Das Problem ist, dass nicht alle das können. Ja, es gibt eine ganze Menge Menschen, die um die 60, Anfang 60 eine Berufsminderung, Berufsunfähigkeit haben oder zumindest nicht mehr uneingeschränkt berufsfähig sind. Und da brauchen wir Konzepte für diese Menschen, dass wir eben hier mehr Flexibilität haben. Es gibt aber viele, die sagen, ich würde gerne bis 70, bis 72 auch in meinem alten Job arbeiten. Darf ich im Augenblick nicht, weil automatisch mit dem Renteneintrittsalter wird mir gekündigt und dann wird es schwierig. Oder im Augenblick ist es kaum möglich, dass ich in dem gleichen Beruf weiterarbeite. Also da brauchen wir Reformen, die das möglich macht. Und wie gesagt, wir brauchen Flexibilität, weil eben nicht alle können. Mhm. Und das müssen wir eben auch mit berücksichtigen. Aber im Großen und Ganzen muss das Renteneintrittsalter steigen. Ja, das muss steigen. Nur wir brauchen eben diese Flexibilität.
Aber die könnten dann, also die jetzt dann nicht weiterarbeiten können, könnten wahrscheinlich auch nicht mehr der Bundeswehr dann helfen.
Naja, wenn sie nicht körperlich in der Lage sind, natürlich nicht. Genauso wie ja auch in der Vergangenheit, als es die Wehrpflicht in Deutschland noch gab, junge Menschen auch ausgemustert wurden, gesagt haben, nee, ist nicht gesundheitlich nicht geeignet und dann musst du auch nicht. Und das gilt natürlich auch für die Älteren, klar.
Aber ich finde, bei dem Thema finde ich einfach so spannend, es gibt ja dieses Selbstverständnis, irgendwie, ja, sei es jetzt irgendwie ein soziales Pflichtjahr oder ein Wehrdienst und sowas. Bei den jungen Menschen kann man das parken. Also woher kommt dieses Selbstverständnis, dass junge Menschen immer die sind, die dann quasi in Vorleistung gehen sollen?
Ich glaube, es sind drei Erklärungen. Erstens, das ist so eine Anspruchshaltung, ich habe mein Leben mal locht, jetzt bin ich dran. Es ist mir wirklich völlig egal, wer das macht, aber ich mach's nicht. Der Staat muss das jetzt leisten und der Staat sind wir alle. Das ist nun mal so. Das Zweite ist so ein bisschen eine Einstellung, wie ich sagte, der Staat ist da, das ist wie so ein, ne, da kommt das Geld, wird gedruckt und dann kommt das runter. Und der dritte Grund, glaube ich, hat was mit dem Narrativ der jungen Generation gegenüber zu tun, was mich wahnsinnig stört. Die Wahrnehmung ist doch, man hört es doch ständig von den Politikern, ja, die Jungen, die wollen ja gar nicht arbeiten. Die haben Work-Life-Balance, aber mit Life ganz groß geschrieben.
Vier Tage Woche,
Auszeit nehmen, bis 30 studieren, sich auf die faule Haut legen, dann mal ein paar Jahre arbeitslos schreiben. Also richtig hart arbeiten wollen die nicht. Ja, und ich meine, ist völliger Quatsch, dieses Narrativ. Völliger Quatsch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich anschaut, was ist jungen Menschen heute wichtig, ist denen genauso wichtig wie den vorherigen Generationen, dass man ein gutes Einkommen hat und dass man auch Karrieremöglichkeiten hat. Nur die junge Generation, bin ich überzeugt, macht heute viel mehr richtig, weil sie auch sagt, viele junge Menschen sagen, ja, aber ich möchte auch was lernen in meinem Job. Mhm. Ich habe auch eine Sinnfrage. Es soll sinnstiftend sein. Ich mache nicht jeden Quatsch. Finde ich total gesund, finde ich total gut, dass junge Menschen das fragen. Ich will in einem Team arbeiten, das mir was gibt, wo ich gerne arbeite. Ich möchte einen Chef haben, von dem ich was lerne oder von der ich was lerne, die auch anständig mit mir umgeht. Also ich finde, in vielerlei Hinsicht macht die junge Generation vieles richtig, aber das Narrativ ist, nee, die Jungen sind faul, die müssen das jetzt richten, Wehrpflicht, soziales flüchtendes Jahr, da sind die jetzt mal dran, die sollen sich mal anstrengen, ich habe meinen Teil getan.
Ich finde das eine super Überleitung, weil die nächste Maßnahme, die wir besprechen, würde bei jungen Menschen wohl auf sehr viel Gegenliebe stoßen, und zwar ist es ein Grunderbe.
Ein Startkapital für alle jungen Menschen nach ihrem Ausbildungsabschluss, bezahlt vom Staat.
Sie schlagen vor, jeder junge Mensch bekommt nach Abschluss der Ausbildung ein Erbe von 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Normalerweise stirbt ja bei einem Erbe jemand, von dem das Geld dann stammt. Wie wird es denn hier gegenfinanziert?
Ich will einmal ganz kurz ausholen. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, wie viel Geld in Deutschland vererbt wird. 60% von allem privaten Vermögen in Deutschland, also Geld, Finanzanlagen, Immobilien, Hausrat, ist nicht mit der eigenen Hände erarbeitet worden, sondern geerbt worden. 60%. Also ne, wer wie viel Vermögen aufbaut, hängt weniger von der eigenen Arbeit und von der eigenen Anstrengung ab, sondern vielmehr, in welche Familie werde ich geboren. Eine Erbschaft ist für die meisten Menschen ein Glück. Mhm. Ja, ich bekomme etwas, kann damit was machen. Super. Jetzt haben wir zwei Probleme. Erstens sind Erbschaften extremst ungleich verteilt. Ja, also richtig nennenswert erben wahrscheinlich nur 10-15% was.
Mhm. Und die meisten im Westen.
Und die meisten im Westen. Und sie erben es auch meistens, wenn sie in ihren 50ern sind. Also wenn alle Lebensentscheidungen getroffen sind. Das ist, wenn dann die Eltern sterben und dann eben ihr Vermögen weitergeben. Aber eigentlich brauchst du das nicht so sehr, wenn du in deinen 50ern bist. Ist auch schön. Aber die Idee ist, lass doch jeden Menschen das Glück einer Erbschaft haben. Nicht nur 10 oder 15 oder 20%. Und zweitens, nicht erst, wenn sie Mitte 50 sind, sondern wenn sie Mitte 20 sind, wenn sie wirklich das Geld brauchen, um Lebensentscheidungen zu treffen. Gründe ich eine Familie? Kann ich mir hier ein Eigenheim leisten? Wie kann ich das aufbauen? Wie kann ich eine berufliche Entscheidung treffen? Mache ich mich selbstständig? Ist das zu viel Risiko? Da brauche ich vielleicht einen Puffer dafür, das mal zu machen. Oder ich frage mit Anfang 30, ich will mich nochmal weiterqualifizieren oder was Neues machen. Dann kann ich das Geld nutzen dafür. Und das ist die Idee. Erbschaft ist was, ist ein Glück. Lass alle Menschen dran teilhaben und lass es die daran teilhaben, wenn sie das Geld wirklich brauchen, nämlich in jungen Jahren, um ihr Leben zu gestalten.
Das heißt, man würde das über eine höhere Erbschaftssteuer gegenfinanzieren?
Genau. Also man würde sagen, es gibt keine Ausnahmen mehr bei der Erbschaftssteuer. Im Augenblick gibt es Steuereinnahmen durch die Erbschaftssteuer von knapp 12 Milliarden Euro pro Jahr. Bei Verschenkungen, Vererbung von bis zu 400 Milliarden Euro. Da sieht man schon, wie wenig wirklich an Steuern dabei rumkommt. Und wenn man die Erbschaftssteuer auch für die großen Erbschaften, die bisher 0 Euro, in ganz vielen Fällen überhaupt keinen einzigen Euro zahlen, die 100 Milliarden Euro und mehr erben.
Wegen Schlupflöchern und so, ne? Irgendwie Stiftung gegründet und dann muss man nichts drauf zahlen.
Genau, oder Immobiliengewinne werden nicht besteuert. Und also zu sagen, alle werden besteuert, ich sag mal, Freibeträge so wie bisher, also jemand, der eine halbe Million von seinen Eltern erbt. Die Freibeträge sind ja großzügig. Es sind 400.000 Euro pro Elternteil. Also jemand, der 800.000 Euro von seinen Eltern erbt, zahlt nicht einen einzigen Euro an Erbschaftssteuer. Also das muss man auch mal sagen. Die Freibeträge sind sehr großzügig. Und alles, was drüber hinaus ist, ist dann 20% oder 25% Erbschaftssteuer. Und das, was dort dann rüberkommt, das wird dann als, sagen wir mal, 30.000 Euro ein Erbe, also ein Grunderbe, ausgezahlt nach dem ersten Abschluss der Berufsausbildung an jeden jungen Menschen. Und wir haben so eine Kohorte von, sagen wir mal, 700.000 mal 30.000 Euro, sind knapp 21 Milliarden Euro, was das kosten würde. Also man könnte das über die Erbschaftssteuer, die Reformierte, sehr gut bezahlen und sehr gut allen Menschen die Möglichkeit geben.
Würde den Menschen dann freistehen, was sie mit diesem Geld machen können? Also im Endeffekt auch sagen, ich mache jetzt hier mit 30.000 Euro Online-Pokern. So, also, oder gibt es da irgendwie gäbe es nach Ihren Vorstellungen dann eine Regel, wofür das Geld nicht genutzt werden darf?
Ist eine schwierige Frage. Also idealerweise würde man sagen, mach was Sinnvolles mit dem Geld. Aber wer entscheidet schon, was sinnvoll ist? Für den einen ist es vielleicht die Weltreise, die einem die Augen öffnet, wo man sagt, wow, okay, ich habe jetzt echt verstanden, was ich will und was ich brauche. Die andere sagt, okay, ich nutze das Geld wirklich total gezielt. Ich will mich selbstständig machen mit diesem Laden. Ich nehme jetzt die 30.000 Euro, weil es mir erlaubt, hier mein halbes Jahr davon zu leben und meine Familie zu ernähren. Und ich kann das Risiko eingehen. Und da wird man wahrscheinlich sagen, ja, das ist beruflich zumindest wahrscheinlich eine gute Investition. Also klar, der Teufel liegt dann nachher im Detail. Wenn jemand sagt, zahl mir das Geld mal bar aus. Ich gehe jetzt hier ins Casino und bin das... Man kann sagen, okay, man sollten jetzt auch nicht die Bevormundung sein und jedem Einzelnen sagen, was er mit dem Geld zu tun hat. Idealerweise würde man schon den Leuten sagen, so, ihr könnt es nutzen für etwas, was euch wirklich beruflich und privat weiterbringt, und ins Spielcasino für einen Abend gehen gehört jetzt nicht unbedingt dazu.
Sie schreiben in Ihrem Buch, ein Grunderbe würde sich letztlich sogar in finanziellen Gewinnen für den Staat niederschlagen. Wie profitiert der Staat denn davon, finanziell jungen Menschen Geld in Milliardenhöhe zu geben?
Naja, das Grunderbe soll ja nicht nur dafür genutzt werden, Spaß zu haben, also ins Casino zu gehen. Dann kommt nicht mehr beim Staat bei rum. Klar, kriegt dann vielleicht auch ein bisschen Steuern auf das, was ich im Casino verloren habe, aber
rechnet sich nicht.
Aber wenn jetzt Menschen sagen, ich riskiere was, ich mache mich selbstständig, ja, und das funktioniert, dann entsteht ja was. Da hat die Person mehr Einkommen und zahlt dann auch mehr Steuern an den Staat. Oder ich bilde mich fort. Ich mache doch eine Fortbildung, die mir vielleicht schwerfällt, weil ich dafür Zeit vom Arbeitgeber freinehmen muss, Arbeitszeit reduzieren muss. Aber das lohnt sich dann für mich in 5 Jahren, weil ich dann wirklich einen besseren Job mit einem besseren Einkommen habe und kann dadurch auch wieder mehr Steuern zahlen. Also die Idee ist ja schon, dass gesellschaftlich dabei etwas rumkommt und dann profitiert auch der Staat durch höhere Steuereinnahmen.
Wie sieht das dann mit anderen Förderungen aus? Gäbe es dann noch so BAföG oder Wohngeld oder so? Oder wer würde das dann alles wegfallen und dann quasi mit 35.000 Euro?
Das sollte es auch geben. Also mir ist ganz wichtig, dass das Geld nicht genutzt wird, um Bildung zu finanzieren. Hm. Bildung oder Ausbildung zu finanzieren. Das sollte eigentlich vom Staat gegeben sein. Und ich finde es eine Katastrophe, was mit BAföG passiert. Okay. Also zu meiner Zeit, als ich studierte, war das viel großzügiger. Ich habe auch BAföG bekommen. War wirklich total gut und man hat das immer stärker beschnitten und das ist für Menschen immer schwieriger, BAföG zu bekommen und viele studieren deshalb auch nicht, weil sie sagen, das kann ich mir nicht wirklich leisten. Mhm. Wovon soll ich leben? Ich kann nicht von meinen Eltern hier 1.000 Euro im Monat mindestens, also wenn ich in einer Stadt wie Berlin lebe und schon irgendwie 400, 500 Euro für ein Zimmer zahle.
Das ist ein sehr günstiges Zimmer in Berlin.
Ja, dann, also das ist ein riesiges Problem. Also nein, das Grunderbe sollte nicht genutzt werden, um Bildung oder Ausbildung zu finanzieren. Klar, vielleicht später im Leben, wenn ich meinen 30ern bin und sage, ich will eine Fortbildung machen, weil ich jetzt hier, dann ist es dafür gedacht, aber nicht für den ersten Bildungsabschluss.
Hätte das nicht einen enormen Pull-Effekt auch für Migration nach Deutschland? Oder ist das vielleicht sogar gewollt, wenn man guckt, irgendwie man braucht vielleicht irgendwie Fachkräfte, wenn Leute hier eine Ausbildung machen, dann kann das jeder kriegen? Wäre das an die Staatsbürgerschaft gekoppelt oder wie sieht das aus?
Oh, eine sehr gute Frage. Habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber klar, natürlich sollte auch jeder Mensch, der langfristig hier bleibt, einen Zugang dazu haben. Ja, also wenn jemand jetzt frisch kommt und ist geflüchtet, dann braucht er vielleicht nicht unbedingt das Grunderbe. Dann braucht er erstmal einen Sprachkurs, braucht Arbeit, braucht eine Unterkunft. Und das sollte der Staat schon bereitstellen, sodass die Leute wirklich dann in Arbeit kommen. Aber wenn die Menschen dann, wenn klar ist, die bleiben hier, die wollen hier bleiben und dürfen hier bleiben, dann würde ich sagen, natürlich sollen die auch ein Grunderbe bekommen. Gibt gar keinen Grund, weshalb nicht.
Weil ich sehe schon, wenn man wenn das jetzt eine ganz große gesellschaftliche Diskussion werden will über das Grunderbe, dann wäre da erstmal das Angebot, dann sagt einer, ja, da kommt aber dann einer aus, keine Ahnung, Marokko oder Syrien und kommt hier rüber und dann weiß er, okay, der muss nur diese 2 Jahre, 3 Jahre seine Ausbildung machen, dann kriegt er 30.000 Euro, schickt das Geld nach Hause und ist dann wieder im Sozialstaat. Das wäre wahrscheinlich ein Argument, was zumindest aus einer gewissen politischen Richtung kommt. Können Sie das entkräften?
Kann ich nicht entkräften. Man könnte natürlich sagen, jemand, der kommt, hier bleibt, kriegt es erst nach 5 Jahren. Mhm. Und ne, bis die Person wirklich etabliert ist und eine Ausbildung hat, einen Job hat, wirklich da verankert ist. Und dann kriegt die Person das. Und dann finde ich es auch völlig okay, wenn die Person dann sagt, ich schicke das Geld nach Hause. Nicht wirklich im Sinne des Erfinders, also nicht wirklich im Sinne der Gesellschaft. Aber Ihr Beispiel von eben, wenn ich ins Casino gehe, das Geld verzocke, ist es auch nicht wirklich im Sinne der Gesellschaft. Also wir sollten hier nicht mit zweierlei Maß messen, sondern wir Deutschen sind nicht besser und nicht schlechter als ein Marokkaner oder Syrer oder wer auch immer. Und wir sollten hier versuchen, allen Menschen, die hier ihr Zuhause finden und hier bleiben wollen, wirklich Perspektiven schaffen und sie gleichermaßen fördern.
Spannenderweise ist es, dass das Grunderbe tatsächlich auch schon mal im politischen Diskurs war. Das haben die Jusos vorgeschlagen, hat es aber nicht ins SPD-Wahlprogramm geschafft. Vielleicht das nochmal, das ist auf jeden Fall nicht so, dass, als hätte man noch nicht drüber geredet.
Auch Jens Spahn hat das schon mal sehr positiv erwähnt, was mich auch gefreut hat.
Hat er. Wundert mich. Was hat er da gesagt?
Er würde gerne mal über so ein Konzept nachdenken, aber das ist schon 1-2 Jahre her.
Jens Spahn und die Jusos, da sieht man normalerweise relativ wenige Überschneidungen. Ich würde sagen, wir gehen auf eine weitere politische Maßnahme, über die wir noch explizit reden wollen. Und zwar dreht sich die um einen Begriff, der noch vor kurzem in aller Munde war. Es geht um eine generationengerechte Schuldenbremse.
Eine Reform der Schuldenbremse, die so konzipiert wird, dass junge Menschen weder unter ausufernden Schulden noch unter fehlenden Investitionen leiden müssen.
Das Wort Schuldenbremse hat ja in den letzten Jahren die Emotionen hochkochen lassen und hat am Ende ja auch den Ampelbruch herbeigeführt. Was ist denn der Unterschied zwischen der Schuldenbremse, die wir haben, und einer generationengerechten Schuldenbremse?
Der Unterschied bei einer generationengerechten Schuldenbremse, dass alle Schulden berücksichtigt werden. Und im Augenblick fokussieren wir uns in der Diskussion nur auf die expliziten Staatsschulden. Also das, was der Staat an Krediten oder an Anleihen aufnimmt. Das beträgt ungefähr 63% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Was es nicht berücksichtigt, was aber eigentlich auch zu Schulden dazu gehört, sind implizite Verschuldungen, sind die Versprechen in Form von Rente, Pflege, Gesundheit an die ältere Generation. Sie haben ja ein Versprechen, da liegt ja was, dieses, was wir eben besprochen haben, 48%, da kann man ja richtig ausrechnen, was das heißt an Kosten für die kommenden Jahre. Und wenn man diese Verbindlichkeiten mit berücksichtigt, dann liegt die Staatsverschuldung bei über 300% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Also diese Verbindlichkeiten sind 4-5 Mal größer als das, was wir als an expliziten Schulden haben. Und mein Punkt ist, das muss mit berücksichtigt werden, weil die Schulden fallen der künftigen Generation auf die Füße. Die müssen sie zurückzahlen in Form von höheren Steuern oder geringeren Leistungen, die sie bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist zu sagen, wir dürfen nicht nur auf Schulden schauen, sondern wir müssen auch auf Vermögen schauen. Ja, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin guckt ja nicht nur auf, was habe ich hier an Schulden, sondern was habe ich auch an Vermögen, was steht dem an Vermögen gegenüber. Und die wirkliche Sünde in Deutschland ist nicht, dass wir viel Staatsschulden haben, dieses 63%, das ist eine der niedrigsten Quoten. Die Amerikaner haben über 100%, die Franzosen über 100% und alle anderen auch. Sondern das Problem ist ja, dass wir auf der Vermögensseite nichts mehr haben oder immer weniger haben. Mhm. Also seit 25 Jahren investiert der Staat weniger in Straßen, Brücken, Energienetzen, Wasserversorgung, öffentlichen Einrichtungen, Schulen, als was der Wertverfall ist von dieser Infrastruktur. Also seit 25 Jahren lebt der deutsche Staat von seiner Substanz. Sagt dann aber, toll, wir haben jetzt hier die Schuldenbremse eingehalten. Wir haben nicht mehr Schulden gemacht. Ja, aber im Gegenzug hast du die ganzen Vermögenswerte versemmelt und hast das alles verbraucht als Staat. Und das ist das zweite Punkt. Man darf nicht nur man muss eben zumindest sicherstellen, dass diese öffentlichen Vermögenswerte nicht schrumpfen, sondern zumindest mal müssen sie steigen. Also das ist die weitere Anforderung und das ist so die Idee hinter der generationengerechten Schuldenbremse, dass man eben sagt, ihr dürft nicht immer mehr der jungen Generation aufbürden durch Schulden, über die Versprechen der Sozialsysteme und ihr müsst eben auch berücksichtigen, was an Vermögen da ist.
Also effektiv müsste man mehr Schulden aufnehmen, weil man eben mehr investieren soll, auch in, ja, sei es Infrastruktur, aber dann auch in Sozialsysteme. Also man sagt ja immer, es gab ja früher diese goldene Regel, die besagt hat, man kann Schulden aufnehmen für Investitionen, aber nicht für laufende Kosten, um das daraus zu finanzieren. Sozialsysteme sind ja laufende Kosten in der Form. Würden Sie sagen, dass man dafür auch Schulden aufnehmen soll, um das zu finanzieren?
Für die öffentlichen Investitionen ja. Für die anderen Dinge, für die laufenden Kosten oder wir nennen es konsumtive Ausgaben, nein. Und ich sag mal ein Beispiel für die Investitionen. Also es gibt gute Schulden und schlechte Schulden. Gute Schulden sind beispielsweise Investitionen in Bildung. Und wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, wenn der Staat heute 100 Euro mehr ausgibt für Lehrerinnen, Lehrer, für bessere Ausstattung der Schulen, dann heißt es erstmal mehr Schulden. 100 Euro Schulden. In 10, 15, 20 Jahren kommt das jedoch zurück, weil die Menschen besser ausgebildet, besser qualifiziert sind, sind produktiver bei ihrer Arbeit und dann kriegt der Staat 200 bis 300 Euro mehr an Steuereinnahmen. Das sind die wissenschaftlichen Berechnungen. Das sind gute Schulden. Also da sollte kein Limit sein. Der Staat sollte doch in solche guten Dinge investieren können, weil das hilft den Menschen, es hilft der Wirtschaft. Und der Staat, es rechnet sich sogar finanziell für den. Das sind die guten Schulden. Die schlechten Schulden sind eben diese konsumtiven Ausgaben für Rente. Ja, tut mir leid, dass ich den Leuten die Rente nicht gönne, aber das ist nichts, was jetzt die Wirtschaft, was die Schulden irgendwie reduziert über höhere Steuereinnahmen, sondern das ist letztlich etwas, wo man Transfer finanziert. Übrigens auch die höheren Verteidigungsausgaben sind letztlich konsumtive Ausgaben. Die müssten wir eigentlich über höhere Steuern finanzieren. Ja, oder Ausgabenkürzungen anderswo. Das ist die Ehrlichkeit. Nur auch diese Bundesregierung hat gesagt, nee, höhere Verteidigungsausgaben finanzieren wir über Schulden, was dann halt nichts anderes heißt, als künftige Generationen dürfen dafür zahlen.
Sie schreiben im Buch, dass ein Staat nicht nur durch exzessive laufende Ausgaben in finanzielle Schieflage geraten kann, sondern auch durch Krisen und Katastrophen sowie durch Verpflichtungen in Sozialsystemen. Es gibt ja jetzt schon bei der Schuldenbremse Ausnahmen, auch im Katastrophenfall, dass man die außer Kraft setzen kann. Was wären denn die gäbe es Ausnahmen für eine generationengerechte Schuldenbremse? Ist das irgendwas, wo man da vielleicht irgendwie auch nochmal so für den Ernstfall irgendwie einen Weg raus noch einbauen müsste?
Naja,
Also wir machen das beispielsweise bei den Verteidigungsausgaben jetzt gerade nicht, weil das so schön ist, so viele Flugzeuge zu haben, sondern weil wir halt eine arge Kriegsgefahr haben. So, ist das nicht vielleicht auch was man dann berücksichtigen müsste, auch in solchen Fällen?
Also ich verstehe und halte das völlig für richtig, dass man jetzt mehr Geld für Verteidigung aus. Völlig richtig. Aber das darf man nicht über Schulden finanzieren, sondern muss über höhere Steuern oder Einsparungen anderswo finanzieren. Weil das ist nichts, das führt zu einer immer höheren Verschuldung. Und Verteidigungsausgaben ist ja nicht so, dass wir sagen, das machen wir jetzt einmal für 2 Jahre und dann ist gut. Dann haben wir das Problem nie wieder. Nee, wir müssen das wahrscheinlich für die nächsten 15, 20 plus Jahre machen. Also das ist permanent höhere Schulden. Und da sind wir auf dem Pfad, dass die Verschuldung immer stärker steigt. Das ist also nicht nachhaltig. Das andere Beispiel sind Naturkatastrophen. Hieß auch in der Vergangenheit, ja, das ist sowas wie ein A-Hochwasser, das Jahrhunderthochwasser. Es ist eben kein Jahrhunderthochwasser mehr. Auch da haben wir eine andere Realität. Und wir realisieren doch, wie immer häufiger die Einschläge kommen und größer die Naturkatastrophen werden. Und wenn wir alle 2-3 Jahre so eine Größenordnung an Schocks haben, die uns dann 20-30 Milliarden Euro kosten, dann können wir auch nicht sagen, das machen wir jetzt als Ausnahme der Schuldenbremse, weil das natürlich auch die Schulden stetig erhöht. Also auch da muss man sagen, wir brauchen irgendwo einen Topf, wo wir sagen, das müssen wir über Steuern oder über Ausgabensenkung anderswo finanzieren. Aber wir können nicht damit immer die Schulden jedes Mal sagen, oh, nochmal 30 Milliarden an zusätzlichen Schulden. Also letztlich ist das auch etwas, was finanziert werden muss.
Aber wie würde man das hinkriegen? Also wenn man jetzt sagt, okay, man geht wirklich auf die 5% vom BIP für die Verteidigung, wie es jetzt das NATO-Ziel ist, dann sind wir bei, so, ich glaube, 200 Milliarden Euro im Jahr. Dann ist der Etat für Arbeit und Soziales auch nochmal bei 180 Milliarden ungefähr, Pi mal Daumen. Dann haben wir von einem Gesamthaushalt, was zwischen 500 und 550 Milliarden liegt, ja kaum noch irgendwie Spielraum und dann kommen da noch jede Menge andere Verpflichtungen rein. Das würde ja komplett alles aufgefressen werden alleine, wenn man sagt, dass man das darüber finanziert. Ist die Konsequenz zu sagen, gut, dann muss man halt wirklich sowas von viel mehr Steuern einnehmen über Superreiche oder sonst was, damit man das finanzieren kann?
Ja und nein. Also ein Teil ja, aber ein Teil könnte sehr gut durch Einsparungen stattfinden. Deutschland gibt jedes Jahr 60 Milliarden Euro an klimaschädlichen Subventionen. Geringere Besteuerung von Diesel, keine Besteuerung von Flugkerosin, Dienstwagenprivileg und. Also das ist ja keine Steuererhöhung, wenn man sagt, hier, wir schaffen Ausnahmen ab.
Ja. Sieht die FDP anders.
Das sieht die FDP anders, aber mir geht's hier wirklich, es geht ja um Fairness. Ja, und genau das Gleiche bei der Mehrwertsteuer. Mhm. Ich freue mich für jeden Gastronomen und jede Gastronomin, die jetzt da weniger Mehrwertsteuer zahlen muss und vor allem für die Besserverdienenden, die viel stärker in die Gastronomie gehen als Menschen mit weniger Einkommen. Aber auch das ist natürlich eine Schieflage. Also ja, wir könnten einen großen Teil über Einsparungen finanzieren. Wir haben eben die Erbschaftssteuer angesprochen, dass eben die ganz großen Erbschaften von mehr als 5 oder mehr als 10 Millionen Euro zum Teil gar keinen einzigen Euro zahlen. Und der zweite Punkt, der mir große Sorge macht, ist, es gibt kaum ein Land in der Welt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Und wir nehmen ungefähr 1% der jährlichen Wirtschaftsleistung an vermögensbezogenen Steuern ein. Also Vermögen ist jetzt nicht nur Finanzvermögen, sondern ist auch Immobilien oder Erbschaftssteuer Immobilien- und Grundsteuer. Und Länder wie Frankreich, Großbritannien oder USA, also 3 sehr unterschiedliche Länder, nehmen zwischen 3-4% einer jährlichen Wirtschaftsleistung auf vermögensbezogene Steuern ein. Und wenn wir Vermögen genauso stark besteuern würden wie diese Länder, dann hätte der deutsche Staat knapp 2,5%, 120 Milliarden Euro jedes Jahr an zusätzlichen Steuern, ohne einen großen wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Also wenn man die beiden Sachen zusammentut, Privilegien abschaffen, gleiche Besteuerung für alle und große Vermögen stärker besteuern würde, könnte man diese Ausgaben für Verteidigung, auch für öffentliche Investitionen, wie zum Beispiel in Bildung, sehr gut finanzieren.
Wären Sie prinzipiell für eine Wiederaufnahme der Vermögensteuer?
Vermögensteuer meinen die meisten mit Besteuerung von Finanzvermögen, also von Ersparnissen. Ja, wäre ich auch für. Ich würde mal anfangen mit Besteuerung von ganz Großen, eine Milliardärsteuer. Das hat zum Beispiel Brasilien als Teil der G20-Präsidentschaft letztes Jahr vorgeschlagen. Es haben Kollegen, französische Ökonomen vorgeschlagen, wenn man die großen Erbschaften mit von mehr als einer Milliarde mit 2% besteuern würde, ja, dann heißt das ja letztlich die Zuwächse des Vermögens. Bei den ganz großen Vermögen liegt jedes Jahr ungefähr bei 6,5%. Ja. Wenn ich 2% dieses Vermögens wegnehme, heißt das, die haben nicht mehr 6,5% Rendite, sondern 4,5%. Ja. Die Vermögen steigen immer noch. Und in Deutschland nochmal als letzter Satz, wenn wir alle Vermögen von mehr als 100 Millionen Euro mit 2% besteuern würden, würde der deutsche Staat nochmal so knapp 17 Milliarden Euro jedes Jahr einnehmen. Also auch eine stolze Summe, wo man für Bildung, für vieles eine ganze Menge erreichen könnte.
Da müsste man wahrscheinlich mal schauen, wie man das erheben kann und auch ja, ein Stück weit auch schauen, dass man nicht wieder ein Bürokratiemonster aufbaut. Was ich nur sagen wollte, ist, dass diese Idee von internationalen Milliardärssteuer jetzt nicht wirklich so eine linksradikale Idee ist, irgendwie, wie das manche irgendwie auch gerne mal framen. Mhm. Als Olaf Scholz Anfang des Jahres hier war, hat er genau auch das noch gesagt. Also da hat sich ja Olaf Scholz sogar hinter dem brasilianischen Vorschlag versammelt und hat aber dann gesagt, mit Trump wird das wohl eher schwieriger werden, sowas durchzubringen. Im Buch betonen sie, wie die hohen Staatsschulden junge Menschen belasten und machen dafür exzessiven Konsum und zu hohe Ansprüche seitens der Babyboomer verantwortlich. Was meinen Sie damit?
Das, worüber wir gesprochen haben, ne, an die Sozialsysteme, ist ja nicht nur die Rente, die Kosten explodieren, sondern auch für Pflege und Gesundheit. Und manche Pflegeplätze kosten mittlerweile 3.500, 4.000 Euro und viele müssen privat dazu zahlen. Und das System explodiert. Das heißt, wir müssen das irgendwie finanzierbar machen. Und das heißt, die junge Generation kann das nicht alleine stemmen, sondern wir müssen es eben auch über die reichen Babyboomer mitfinanzieren.
Mhm. Im Endeffekt ist das ja so vielleicht ein bisschen so eine Bottomline, dass man sagt, okay, das ist halt dieses böse Wort, wo viele schon irgendwie Schnappatmung kriegen, Umverteilung, so, aber halt eben von alt nach jung. Wie kann man für diese Position in der Politik, in der Realpolitik auch Verbündete finden?
Das ist der Kernpunkt meines Buches und weshalb ich Optimist bin. Weil das wirklich Schöne ist, wenn man Menschen fragt, was ist euch wichtig? Für welche Werte steht ihr? Dann würde dir so gut wie jeder Babyboomer sagen, natürlich will ich, dass meinen Kindern es mindestens mal genauso gut geht wie mir. Das ist mir totales Herzensanliegen und meinen Enkelkindern auch. Und ja, natürlich bin ich gewillt, da zu verzichten. Ja, natürlich brauchen wir mehr Geld für Bildung, dass wir da wirklich den bestmöglichen Voraussetzungen. Wir natürlich brauchen, müssen wir was für Klima und Umwelt tun. Natürlich brauchen wir eine Gesellschaft, wo die Demokratie funktioniert. Im Augenblick ist es wirklich ein Trauerspiel. Mhm. Und anfangen müssen wir mit diesen Werten und sagen, okay, sind wir uns da einig? Ja. Ganz große Übereinstimmung und dann den nächsten Schritt zu gehen, so, was bedeutet das, was erfordert das? Und bei den Sozialsystemen heißt es, nee, wir können das nicht immer über die jungen Generationen finanzieren, da müssen eben auch mal die Wohlhabenden ran, unter den Babyboomern, unter den Reichen und sich stärker beteiligen und bei anderen Dingen, das gilt dann eben auch bei gewissen sozialen Pflichten und bitte, ältere Generationen, denkt daran, wir brauchen euch. Engagiert euch ehrenamtlich. Das ist nicht nur eine Sache von Leuten, die in ihren 30ern, 40ern oder 20ern sind, sondern auch für euch. Und viele machen das ja schon. Super, fantastisch, bitte mehr. Also ich glaube, anfangen müssen wir mit den Werten. Und was mich optimistisch macht, ist, dass wir eine große Übereinstimmung von Werten, was ist ein gutes Leben? Jeder soll ein selbstbestimmtes, autonomes Leben leben können. Jeder soll einen intakten Umwelt, intakten Planeten haben, auf dem er oder sie leben kann. Und als drittes, jeder hat ein Anrecht auf Solidarität, soziale Teilhabe, Demokratie. Das sind die drei Grundrechte, wie ich sie formuliere. Also das sollte verbindlich gemacht werden als Teil eines Generationenvertrags. Und wie gesagt, die überwältigende Mehrheit der Babyboomer würde das sofort unterschreiben, würde sofort sagen, ja, das ist uns wichtig. Und dann geht's letztlich in die Frage, was sind die Maßnahmen? Wie wollen wir das umsetzen?
Jetzt haben wir viele von diesen Problemen aber schon eine ganze Weile. Also sei es irgendwie das Problem mit steigenden Sozialversicherungskosten. Wir haben das Problem mit einem Klimawandel, der immer schlimmer wird. Und es hat in der Politik jetzt noch nicht so wirklich den Effekt gehabt? Also wie kann denn die Perspektive junger Menschen beziehungsweise die Bedürfnisse junger Menschen in den nächsten Jahren überhaupt eine relevante Rolle in der deutschen Parteienpolitik einnehmen?
Indem wir mehr Wissen vermitteln, indem wir mit falschen Narrativen aufräumen. Ein falsches Narrativ ist, Klimaschutz ist schlecht für die Wirtschaft. Völliger Quatsch. Mhm. Klimaschutz ist der einzige Weg, nicht nur unseren Planeten zu retten, sondern die deutsche Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Beispiel Automobilbranche. Wieso sitzen die denn hinten dran und haben verloren im Wettbewerb? Weil sie zu langsam waren beim Umstieg auf E-Mobilität und Effizienz und Ressourcenschonung. Wieso haben wir in vielen anderen Bereichen Probleme? Und ich glaube, wir müssen diese falschen Narrative korrigieren und sagen, eigentlich das, was im Interesse der jungen Generation ist, ist auch im Interesse der alten Generation. Und wir haben diesen unsäglichen Populismus im Augenblick. Mhm. Und ich nenne es häufig Sozialstaatpopulismus. Es wird immer auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen. Das heißt, ja, wir müssen jetzt beim Bürgergeld sparen, damit wir die Verteidigungsausgaben stemmen können. So ein Quatsch. Wir können vielleicht 2, vielleicht 3 Milliarden Euro beim Bürgergeld sparen, wenn man jetzt den Menschen dort die Daumenschrauben ansetzt. Ja, kann man machen, aber das löst überhaupt kein Problem. Man kann die Geflüchteten schlechter behandeln, indem man den Ukrainern nicht sagt, ihr kommt sofort ins Bürgergeld, sondern bezieht 36 Monate Asylbewerberleistungsgesetz und kriegt dafür auch gewisse Gesundheitsleistungen. Nicht, kann man machen. Man spart aber wenig Geld ein und schafft sich mehr Probleme, als man löst. Mhm. Also wir müssen endlich mit diesem Populismus aufhören und fragen, was ist Ziel? Welche Ziele wollen wir als Gesellschaft erreichen? Wie kommen wir dahin? Und dann die Lasten so zu verteilen, dass jeder einen Beitrag leistet. Aber wie es auch im Grundgesetz halt heißt, Eigentum verpflichtet, die starken Schultern müssen mehr tragen als die schwachen Schultern.
Wenn man mal auf all die Vorschläge schaut, die Sie so gemacht haben, glauben Sie, dass eine dieser Ideen das Potenzial hat, umgesetzt zu werden? Und wenn ja, welche?
Ich glaube, viele werden umgesetzt werden, allerdings nicht in einem Jahr, sondern vielleicht in 10 Jahren. Also ich glaube, wir werden eine große Rentenreform haben, wahrscheinlich in 5 Jahren, wenn es nicht anders geht. Also häufig ist es ja so in der Demokratie. Man muss erst mit dem Rücken zur Wand stehen. Es muss erst wirklich, ich wollte jetzt ein paar sehr unflätliche Wörter nutzen, aber es muss erst wirklich richtig, richtig stinken und richtig ein Problem sein, bevor man dann den Mut aufbringt, den politischen Willen aufbringt, wirklich was zu verändern. Ich glaube, wir werden dieses Jahr ja Vorschläge sehen für eine Reform der Schuldenbremse. Ich glaube, wir werden Teile davon sehen, dass man einfach sagt, wir müssen die Sozialausgaben beschränken. Wir müssen gucken, dass wir mehr öffentliche Investitionen stemmen können unter der Schuldenbremse. Ich glaube, das wird kommen. Was habe ich noch an Vorschlägen gemacht?
Das Grunderbe zum Beispiel.
Das Grunderbe und das Pflichtjahr für Boomer werden nie kommen, weil es einfach zu vielen Leuten auf den Schlips tritt. Weil wir auch so eine Diskussion um Leistung haben. Ne? Und das, was ich am Anfang erwähnte, diese Idee, früher war alles besser, die junge Generation ist faul. Das, glaube ich, gab es auch schon bei unseren Eltern und Großeltern, dass die das über uns gedacht haben. Und ist natürlich Quatsch. Früher war nicht alles besser und die junge Generation war noch nie faul, sondern die hat einfach einen anderen Weg eingeschlagen. Und ja, bei den Maßnahmen sehe ich es auch nicht als mein Job als Wissenschaftler, nur Vorschläge zu machen, die komplett konsensfähig sind, sondern ganz im Gegenteil, mal zu provozieren und zu sagen, eigentlich bräuchten wir das. Ich weiß, das ist nicht realistisch, aber wenn man mal wirklich das zu Ende denkt, dann brauchen wir so etwas, damit wir als Gesellschaft vorankommen. Und glaube ich, einige der Maßnahmen werden umgesetzt werden, recht bald. Einige werden später kommen und andere werden manchen in Deutschland sehr empören.
Dann würde ich sagen, letzte Frage, wenn Sie schon mal eine Folge von diesem Podcast gehört haben, wissen Sie schon, hier gehen wir am Ende mit Musik raus. Was ist denn der Song, den Marcel Fratscher so bei der Arbeit hört, wenn er politische Hot Takes ausarbeitet?
Jetzt hätte ich gesagt, elektronische Musik, aber mir fällt ein Song ein, der sehr schön zu der Frage passt. Yusuf Ndour, 7 Seconds. Und Nene Cherry ist mit ihm, die das singt. Da geht es um die ersten 7 Sekunden im Leben, also um die junge Generation und was die unsere Hoffnungen und Wünsche für diese junge Generation sind. Und vielleicht ist dieser Song 7 Seconds von Yusuf Ndour und Nene Cherry ein ganz guter Background.
Ja, passt doch perfekt. Da gehen wir mit raus und ich sage danke, dass Sie dabei waren.
Ich danke dir. Danke Ihnen. Vielen Dank.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Norus. Ich glaube, Norus ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Machen wir danach Hafels?
Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt? Wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so.
Ja, aber ich hab das Gefühl. Ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. Ein Podcast vom SWR und von Funk, produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.